Wir haben ja im Lied heute schon vielfach bezeugt, dass wir auf Jesus Christus schauen müssen, den Sohn des lebendigen Gottes, unseren Herrn, wenn wir siegreich durch diese Zeit gehen wollen und dabei auch fruchtbar leben wollen, dass andere Menschen auf Jesus Christus aufmerksam gemacht werden und das Heil in ihrer Seele, das Heil zum ewigen Leben finden. Ein Beispiel für Ermutigung zum Glauben an Gott lesen wir in Markus 4, Vers 35 bis 41. Nachdem Jesus Christus viele Gleichnisse den Jüngern mitgeteilt hat über das Werden der Gemeinde Jesu, über das Werden des Reiches Gottes, heißt es hier: Am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, zu den Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm, hinüberfahren über den See Genezareth. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich denke, manchmal taucht diese Frage auch in unserem Herzen auf. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Kann ich mein Leben ihm unterstellen in dieser und jener Situation? Oder muss ich das alles selbst regeln? Muss ich mein Leben in meine Hand nehmen? Meinen Gedanken nachgehen? Oder darf ich mich auf Gottes Anweisung verlassen? Es heißt ja nicht umsonst, am Abend desselben Tages lud Jesus die Jünger ein, mit ihm im Schiff über den See Genezareth zu fahren. Am Abend. Gerade zuvor, in den Tagen, hat Jesus nicht nur seine Jünger berufen, ihm zu folgen, hat ihnen nicht nur Gleichnisse vom Werden des Reiches Gottes in der Sichtbarkeit gesagt, sondern die Jünger durften auch mitzuhören, als dem Volk die Bergpredigt zuteil wurde, mit wunderbaren Verheißungen. Die Verheißungen lauteten ja, dass die selig sind, die geistlich arm sind. Ihnen soll das Reich Gottes gehören. Selig sind die Leidtragenden. Man könnte sich fragen, habt ihr das gehört? Selig sind die Leidtragenden, sie sollen getröstet werden. Ach so. Selig sind die Sanftmütigen. Ach, wir brauchen gar nicht kämpfen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Oh, das haben sie alle gehört. Selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Weiter haben sie gehört: Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Sicher hatten sie noch ein Fragezeichen dahinter: Wer ist denn reinen Herzens? Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, weil Gott Friede ist und Liebe. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wunderbare Botschaften, die die Jünger schon gehört haben, bevor diese Fahrt über den See Genezareth stattfand. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, wenn sie daran lügen. Auch hatten die Jünger miterlebt, dass viele Kranke gesund gemacht worden sind, dass Sündenvergebung zugesprochen worden ist und dass böse Geister ausfahren mussten aus den Menschen. Das hatten sie alles erlebt. Wir könnten sagen, in unserem Sinne, sie haben alle die Bibel gelesen. Aber das Bibellesen als solches bringt noch keinen Sieg im Herzen, im Alltag, sondern sich das Verlassen auf den, der das alles gewirkt hat. Und diese Prüfung sollte auch bei den Jüngern mal stattfinden. Was sagst du denn, wenn es dir schlecht geht und du bis an den Rand des Todes geführt wirst? Du kannst zwar über andere gut reden und sagen, na, die sollten sich mal auf Gott verlassen, aber was machst du selber? Diese Prüfung muss immer wieder stattfinden in unserem Herzen, damit wir nicht eine falsche Selbstsicherheit entwickeln. Am Abend desselben Tages sollten die Jünger erfahren, dass der Weg zur Einnahme des Sieges über das Böse, die Überwindung immer auf dem Weg der Geduld des Glaubens erreicht werden kann. Denn immer wenn wir einen Aufbruch in unserem Leben zu dem lebendigen Gott suchen, und ich wünsche und hoffe, dass wir das alle tun, werden sich mächtige Widerstände aufmachen. Solange wir still sitzen und uns nur um uns drehen, geht alles gut. Ist alles Paletti. Aber sobald wir Glaubensschritte tun, macht sich die böse Welt auf, um uns davon abzuhalten. Und wie handeln wir? Wie handeln wir? In den Gleichnissen zuvor sagte ja Jesus auch, ihr müsst einen Glauben wie ein Senfkorn haben. Das heißt, einen kindlichen Glauben, dann werdet ihr alles überwinden. Ja, das Hören ist gut. Aber wo bleibt das Tun? Lasst uns hinüberfahren über den See Genezareth, sagte Jesus. Man entließ das Volk, schickte das Volk nach Hause, nahm Jesus mit ins eigene Boot und fing an, über den See zu fahren. Die Fahrt ging von Kapernaum aus zum Ostufer des Sees Genezareth, zu einem kleinen Dorf, da wo die Gadarener wohnten. Dort warteten bereits Menschen schon auf geistliche Hilfe. Es gibt ja tatsächlich auch in unserer Zeit noch Menschen, die fragen nach dem Sinn des Lebens. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass keiner mehr zu Gott kommen will. Doch es gibt noch Menschen, die fragen nach dem Sinn des Lebens, ohne zu wissen, wie dieser Sinn aussieht. Aber denen soll begegnet werden. Jesus wusste das. Dort warten Leute auf Hilfe. Auf Hilfe durch Gottes Kraft. Menschen waren dort von unsauberen Geistern besessen. Sie sollten die Kraft Gottes und seine Herrlichkeit erleben, indem diese Geister ausfahren mussten. Denn Befreiung ist immer angesagt, wo Jesus Christus in das Leben eines Menschen tritt. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann beginnt der Weg der Befreiung von uns selbst, von unseren Belastungen und das Geschenk des neuen Lebens auf einem ganz anderen neuen Weg, nämlich dem Weg des Glaubens und der Zuwendung des lebendigen Gottes. Wo Hilfe aber eintreten soll im Leben eines Menschen, da will der Widersacher, der Satan, alles ins Feld führen, dass die Hilfe nicht möglich wird. Im Vorfeld will er so viele Schwierigkeiten aufbauen, dass der Mensch davon absteht, sich helfen zu lassen und wieder zurückkehrt zu diesem geflügelten Wort des Humanismus: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nicht wahr? Wie oft wenden wir dieses Wort auch unbewusst an in unserem Leben, dass wir zuerst immer auf die eigene Möglichkeit zurückgreifen und nicht auf die Hilfe Gottes bauen. Und dieses Unmöglich kann sich ja so äußern, dass ein Mensch, der durch den Ruf zur Umkehr zu Jesus Christus erkannte, dass er dringend Vergebung seiner Schuld braucht, dass er eine neue Hoffnung für das Dasein in dieser Welt haben muss, dass er aber eingeflüstert bekommt vom Widersacher, wenn du dich bekehrst, dann wird sich dein Leben ändern. Das Schöne, was du immer so gut fandest, das wirst du vielleicht gar nicht mehr machen oder machen können. Es wird dir vielleicht der Kinospaß verdorben werden. Die Theaterfreuden werden sich nicht mehr einstellen können. Konzert- und Tanzbesuche oder schöne Reisen und lustige Freundschaften werden vielleicht auf der Strecke bleiben. Hobbys und manche angenehmen Laster, die dich begleiteten, werden sicher abfallen müssen. Willst du das? Obwohl der Mensch weiß, dass sein Leben ohne Gott kein gutes Ziel haben kann, werden oft Zweifel über die Richtigkeit der Bekehrung und Hingabe des Lebens an Gott sehr groß. Und somit zögert der Mensch, eine Ganzhingabe an seinen Schöpfer zuzulassen. Blickt aber derjenige, der von vergänglichen Freuden ja doch allein gelassen worden ist und nicht getröstet worden ist, auf das Ende seines Lebens und die Ewigkeit, dann wird er trotz aller Anfechtung Jesus Christus erwählen. Darum steht ja auch im Psalm 90 schon: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist ja so ein geflügeltes und wichtiges Wort. Jeder Mensch soll jeden Tag daran denken, dass er sterben muss. Und wenn er das wirklich erst tut, dann wird er fragen, wo geht's hin? Und wird Entscheidungen treffen wollen für das Leben aus Gott. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden und nicht mehr dem Tode die Ehre geben, sondern dem, der das Leben ist. Also zurück zum Text. Jesus fuhr am Abend mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Die Abendzeit bedeutet immer Anfechtungszeit, ist aber zugleich bei den Gläubigen auch mit Verheißungen Gottes zum Sieg durchzogen. So wurden zum Beispiel in der Abendstunde, also wo es schon dunkler wurde, die Engel Gottes nach Sodom geführt, wo Lot sich angesiedelt hatte, um diese Familie aus dem Verderben herauszuziehen, vor dem Untergang zu bewahren. Da heißt es in 1. Mose 19, Abvers 1, 2, Engel kamen nach Sodom am Abend, also auch hier am Abend. Lot saß zu Sodom unter dem Tor. Als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes und bleibt über Nacht. Weiter wird von der Belästigung der Engel durch die von Sünde geprägten Menschen in Sodom berichtet, die sogar in Lots Haus eindringen wollten, um sich homosexuell zu betätigen, wird berichtet. Sie sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Und wir wissen, wie das später ausging. Und Lot sagt dann: Nehmt lieber meine Töchter, aber treibt's nicht mit den Männern. Das sind meine Gäste. Die ganze Nacht versuchten sie, Lot und seine Familie zu bedrängen, aber die Engel schlugen sie mit Blindheit, dass sie die Tür des Hauses nicht mehr finden konnten. Am Abend fand diese Anfechtung statt, vor der Befreiung des Lot. Aber als die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprach: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. als er aber zögerte, etwas entmutigt und vielleicht auch entkräftet vom Glaubenskampf, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließ ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Am Abend die große Anfechtung, am Morgen die Befreiung. Ein Kampf um Rettung, der abends begann und erst am nächsten Tag zum Sieg geführt wurde. Oder noch ein Beispiel. Denken wir an die Befreiung Israels aus Ägypten. Wie hieß es da, dass das Lamm am Abend geschlachtet werden sollte? Ein Lamm in jedem Haus und das Blut an die Pfosten der Tür gestrichen worden werden sollte. Alles am Abend. Das Passahlamm sollte dort den Auftakt liefern zur Befreiung. Das Passahlamm wurde geschlachtet und der Würgeengel ging an den Häusern Israels vorbei. Denn zu Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten. Am nächsten Morgen, nach dieser großen Anfechtung, erfüllte sich die Befreiungsverheißung und Israel zog aus der Knechtschaft in die Freiheit. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß ohne die Frauen und Kinder. Am Abend große Schwierigkeiten, Furcht, am Morgen Freiheit. Zurück zu unserem Text. Jesus Christus sah ja schon im Geist am See Genezareth seinen Sieg am Kreuz auf Golgatha, den er dort bewirken wollte, der aber auch am Abend zuvor sichtbar durchkämpft werden musste und angefochten war. Es heißt ja, im Blick auf die Feiertage und Festtage des Volkes Israel, 3. Mose 23, 5, dass immer zu Passa am Abend das Lamm geschlachtet werden musste. So ist Jesus Christus auch vor seinem Leiden am Abend mit seinen Jüngern zusammengekommen, um Passa zu feiern, im Blick auf sich und seine Person und seine Werke, die er für uns alle vollführen sollte und wollte. Aber dieser Abend war erfüllt vor Golgatha mit mancherlei Traurigkeiten. Traurigkeiten und Kämpfe, bis die Siegesfreude der Auferstehung von den Toten stattfand. Zum einen sagte Jesus, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und was geschah noch? Judas verriet ihn. Große Anfechtung am Vorabend. Der Satan wollte ihn umbringen im Gethsemane. Petrus verleugnete ihn. Und schlussendlich, alle sind weggegangen. Am Abend vor Golgatha. Aber am nächsten Tag rief er aus, es ist vollbracht. Da war der Sieg da. Auch war es der Abend, am ersten Tag der Woche, nach der Auferstehung Jesu von den Toten, da er seinen Jüngern erschien und Thomas nicht glauben wollte, als er von dieser Auferstehung hörte. Erst nach dem Glaubenskampf konnte auch Thomas die gute Nachricht vernehmen und erfahren, dass Jesus lebt und er mit ihm auch in Ewigkeit leben soll. Schon das Wort aus Psalm 30, Vers 6 beschrieb und beschreibt diese Spannung zwischen Abend und Morgen, zwischen Anfechtung und Sieg. Da heißt es, den Abend lang währt das Weinen. Aber wohl dem, der durchhält. Denn des Morgens ist Freude. Des Morgens ist Freude. Wir können auch hier schon ein Stück für uns daraus ersehen, dass wir die Trübsalen, die uns einholen wollen, nicht so einschätzen, dass sie das Sagen haben und das letzte Wort, sondern wir sollen in Geduld, im Glaubensgeduld durchhalten bis zum Morgen. Und wir werden den Sieg Jesu erleben. Die Abende sind Zeiten der Anfechtung, auch bei den Menschen in dieser Welt. Die Abende machen Furcht. Manche fühlen dann besonders ihre Einsamkeit am Abend. Todesängste verbreiten sich oder andere stürzen sich einfach in die Fluten des Nachtlebens, um die Dinge des Abends, die sich da aufmachen, nicht weiter wirken zu lassen. Zurück zum Text. Auf dem Weg zum Ostufer des Sees kam plötzlich ein großer Wirbelsturm auf. Die Wellen peitschten das Boot und es floss viel Wasser hinein. Die Jünger waren plötzlich sehr erschrocken. Es ging doch alles so gut, aber am Abend kommt die Anfechtung. Sie waren sehr erschrocken und von Todesfurcht umgeben. Ganz im Gegensatz zu ihrem Meister und Herrn. Er schlief in demselben Schiff ganz ruhig. Er regte sich nicht auf, er wachte nicht auf. Die Jünger mussten ihn wecken und riefen ganz ängstlich: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Genau in diese Situation führt Gott uns ja manchmal auch, dass wir solche Fragen haben. Aber unsere Erkenntnis und Antwort soll sein: Herr, du bist doch bei mir. Wenn du in demselben Boot bist, kann doch nichts passieren. Herr, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Sie hätten ja auch sagen können: Herr, fragst du nichts danach, dass du auch umkommst? Aber sie waren so vereinnahmt von dieser schwierigen Lebenssituation, wie wir das oft auch sind, dass wir nur noch um unser kleines Leben bangen. Natürlich wollte der Herr nicht das Verderben der Jünger, denn er hat ja bezeugt, auch in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auch sagte er weiterhin in Lukas 9, 56, des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseelen zu verderben, sondern zu erhalten. Aber die Furcht der Jünger zeigte auf, wie nötig die Zuwendung Gottes in Jesus Christus für die Menschen ist. Und deine persönliche Furcht zeigt auch auf, wie notwendig es ist, dass du Gott in Jesus zulässt, damit du ein Überwinder bist. Denn ohne Gott gehen wir, wie es auch in einem Lied heißt, von Manfred Siebald, in die Dunkelheit, in die Furcht. Mit ihm gehen wir aber ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Das können wir dann auch so für uns in Anspruch nehmen. Mit Gott aber sind die Mächte der Finsternis überwunden und die Siegeskraft macht sich breit. Denn Gott in Jesus Christus, der Schöpfer aller Dinge, er kann schlafen trotz der hohen Wellen und des Wassers, was in das Boot floss. Er konnte ruhig bleiben, weil er alle Lebenssituationen kannte und kennt und Herr darüber ist. Das ist auch so eine Frage an uns persönlich. Glaube ich noch, dass Jesus Christus Herr über alle Situationen meines Lebens ist? Glaube ich das noch? Denn wo wir uns ihm anvertrauen, überwinden wir jede Not. Als die Jünger vor Furcht schrien und um ihr Leben bangten, erinnerte sie Jesus an die vorangegangenen Verheißungen und Erfahrungen, die sie doch mit ihm gemacht haben und die Erkenntnisse über das Himmelreich, wovon sie doch gehört haben. Was seid ihr denn so furchtsam? Habe ich nicht vorhin gerade geredet zu euch? Habe ich euch nicht gesagt, wer selig ist? Habe ich nicht euch gesagt, wie sich das Himmelreich ausbreitet? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr einen Senfkornglauben braucht und ihr werdet alles überwinden? Habe ich das nicht gesagt? Habt ihr denn noch keinen Glauben? Das ist so eine Frage, ja, die man sich ja selber dann auch gefallen lassen muss. An manchen Ecken und Kanten des Lebens. Wo ist denn eigentlich dann unser Glaube? Verlassen wir uns auf ihn? Der Herr möchte uns einfach herausrufen in unserer Zeit, dass wir standfest bleiben im Glauben in jeder Situation, weil wir wissen, am Ende steht der Sieg. Immer. Wer sich auf Jesus verlässt, wird immer am Ende den Sieg erfahren, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Der Herr wollte den Jüngern und uns auch am Vorabend des Sieges deutlich machen, dass er zu seinen Zusagen immer steht. Und das Leben im Himmelreich und der Sieg über die Hölle errungen ist durch ihn. Und er begründet das er auch so: Das habe ich doch alles zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Also Unfriede hat keinen Platz mehr. Ich habe das zu euch gesagt, spricht der Herr. Er hat es zu mir gesagt, zu dir gesagt. In der Welt, wenn ihr euch damit abgibt, könnt ihr Angst haben. Aber seid doch getrost, ich habe sie doch überwunden. Ich bin doch mit im Boot. Ich habe es doch überwunden, ich bin doch bei euch. Gott will uns in Jesus den Frieden des Herzens schenken, darum hilft er uns auch gerne. Die Jünger mussten, wie auch wir oft, unseren Kleinglauben eingestehen. Ja, Herr, wir haben uns einfach nicht auf dich verlassen. Wir haben zwar gehört, was du gesagt hast, aber jetzt in diesem Augenblick haben wir alles ad acta gelegt. Sie mussten das eingestehen, ja, Kleinglauben. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich. Und es entstand, wo Jesus redet, eine große Stille, große Ruhe. Die Frage: Suchen wir Jesus noch im Gebet in allen Situationen? Überlassen wir unsere Not ihm? Verlassen wir uns auf seine Hilfe? Ja, dann können wir staunen. Denn nachdem die Gefahr vorüber war und diese große Stille einkehrte über den See Genezareth, verwunderten sich die Jünger und sie sprachen: Wer ist der? Wir kennen ihn eigentlich zu wenig. Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Auch wir persönlich sollen Gott, unseren Heiland, mehr kennenlernen. Wer ist er? Ja, er ist der, der über Leben und Tod Herr ist, der Tote erweckt, der Dämonen vertreibt, der Sünde vergibt, der den Himmel öffnet, der ewiges Leben schenkt. Ja, wer ist der? Auch diese Frage soll uns neu bewegen, damit wir nicht in eine Gleichgültigkeit abrutschen und nur als fromme Menschen in dieser Welt leben. Gott müssen alle Dinge untertan sein, die kleinen und die großen Sorgen und Unsicherheiten. Auch das Völkermeer, alle Nationen müssen Jesus, dem Messias Israels, untertan sein. Das wird einst vor aller Augen sichtbar bei seiner Wiederkunft. Dann wird sich das Wort auch erfüllen aus Philipper 2, 10 bis 11. In dem Namen Jesu sollen sich aller derer Knie beugen, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Und was müssen alle bekennen? Dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist der Herr. Er ist der Herr über deinem Leben. Er ist der Herr über meinem Leben. Er ist der Herr über allen Geschehnissen in dieser Welt. Schon in den Psalmen verherrlicht Gott ja diesen seinen Sieg in seinem Sohn und spricht ja über den Widersacher spottend: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Ja, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten und sagen: Lasst uns zerreißen die Bande, von uns werfen ihre Stricke. Aber der Herr im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet. Ja, und dann heißt es weiter, küsst den Sohn. Haltet euch an den Sohn. Oder Psalm 65, Vers 8. Du stillst das Brausen des Meers, das Brausen seiner Wellen, das Toben der Völker. Und im Psalm 89, 10 schon. Du herrschst über das ungestüme Meer, du stillst seine Wellen, wenn sie sich erheben. Und Psalm 93, Vers 4. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausenmächtig, aber der Herr ist noch größer in der Höhe. Das sind also Lebensworte, die nicht nur uns auf dem Wege durch die Zeit gegeben sind, sondern auf die wir uns stützen und verlassen sollen. Glaube allerdings ist nötig. Die Jünger kamen ja gerettet und getröstet am anderen Ufer an. Und die dort wartenden Dämonen mussten aus dem besessenen Menschen ausfahren. Jetzt war der Sieg offenbar. Große Anfechtung, ja nicht bis zum Ostufer kommen. Wir kommen ja hier um oder wir ertrinken oder wir steigen am besten aus oder gehen wieder zurück. Nein, vorwärts gehen im Glauben. Jetzt werdet ihr den Sieg handgreiflich erleben. Die nächtlichen Anfechtungen konnten das Kommen und den Sieg Jesu nicht verhindern. Die Jünger und alle, die das erlebten, wurden froh, als sie das sahen. Und sie merkten, wir dürfen nicht auf die Anfechtung schauen, sondern auf den, der alles überwunden hat. Denn es heißt ja hier in Markus 5, als er aus dem Boot trat, liefen ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Er hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Und Jesus sprach zu dem Geisten ihm, fahre aus, du unreiner Geist von dem Menschen. Und die Menschen kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet, vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister in sich gehabt hatte. Und der Geheilte ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Im Rückschluss wollte der Herr auch den Jüngern zeigen, ihr müsst das nicht erst erleben und sehen, damit ihr glauben könnt, sondern glaubt mir schon vorher, wenn ich euch das sage, wenn ich euch sage, wer ich bin. Wir Menschen sind ja oft darauf ausgerichtet, wir wollen erst mal Wunder sehen. Kräfte sehen, dann glauben wir. Aber der Herr wollte sagen, seht ihr, erinnert euch, wie es jetzt am Abend gewesen ist bei euch. Das sollte nicht mehr vorkommen. Glaubt gleich meinen Worten. Dann freut ihr euch noch mehr über den Sieg, der offenbar werden wird. Jesus Christus will uns allen Helfer sein. Es spielt keine Rolle, wie groß die Not ist, wie sie aussieht. Es spielt auch keine Rolle, wie viel Sünde wir in der Vergangenheit angehäuft haben, welche Dunkelheit uns umgeben hat. Wir dürfen zu ihm kommen. Entscheidend ist, ob wir Gott in Jesus glauben wollen, ob wir ihm zutrauen, dass er unser Leben wirklich durchflutet und lebenswert macht. Er hat sich für uns ja bereits entschieden und nun liegt es an uns, dass wir in der Entscheidung für ihn bleiben. Darum spricht der Herr, wenn du glauben würdest, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, und zwar an ihn. Und in Johannes 11, wer an mich glaubt, der wird leben. Der wird leben. Der Apostel Petrus sprach im Haus des römischen Hauptmannes Cornelius später dann, von dem schon lange für alle bereiteten Heilen Jesus Christus und sagte, von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Schuld bekommen und somit Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Die Frage ganz erneut an uns, will ich das? Will ich vermehrt meinen Heiland kennenlernen? Jesus vergoss am Kreuz sein Blut, damit wir ein für allemal von unseren Sünden gereinigt und von unseren Schwachheiten erlöst sind. Denn in einem Lied heißt es ja auch, dass Jesus siegt, das bleibt ewig ausgemacht. sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Darum die Aufforderung an jeden von uns: Steig doch in das Glaubensboot mit Jesus. Und du fährst von einem Sieg zum anderen. Dann treffen auch bei dir die Worte des Apostels Johannes ein, wenn er sagt: Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, muss der Sünde nicht mehr dienen. Der Böse tastet ihn nicht an, heißt es dort. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, und das ist das Herrliche, da wird am Abend keine Anfechtung mehr sein. Denn wir lesen im Propheten Sacharja, Kapitel 14, das möchte ich uns noch zum Schluss sagen: Wenn der Herr kommen wird mit seinen Heiligen, zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein, und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Licht sein. Da hat das aufgehört bei der Wiederkunft Jesu, dass der Abend dunkel und traurig und voller Anfechtung ist, sondern er ist ja dann sichtbar auch gegenwärtig. Da wird es Licht sein. Und zu dieser Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer gen Osten, die andere zum Meer gen Westen. Und so wird es sein im Sommer und Winter. Der Herr wird König sein, sein über alle Lande. Über alle Lande. Und er will es jetzt schon sein, in deinem Herzen, in meinem Herzen. Das möge der Herr schenken: Ermutigung zum Glauben an den lebendigen Gott, seine Person, sein Werk und sein Wort. Amen.